Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und diese Woche dürft ihr euch wieder eine Review hier vor den Latz knallen lassen, nachdem wir beim letzten Mal ja uns hier ausgiebig dem Marvel-Universum haben hingeben lassen.
Und wollen dürfen.
Wollen dürfen, hätte sollen. Und heute wird's frostig. Wir widmen uns dem Film Snowpiercer von 2013 und wir versuchen hier ratternd nonstop durch die Handlung, durch die Analyse zu fahren, und ich mach's kurz, es wird spannend, bleibt dran, viel Spaß.
Steht.
Jetzt, ja.
Jetzt. Frisur sitzt. Und dann darf ich auch sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und ich nehme das Feedback hier an. In der letzten Folge hat das nicht so gut hingehauen. Ich darf zu begrüßen an alle Zuhörer und Zuschauer, zu meiner Linken, Ronny.
Hallöchen, ihr dürft sitzen bleiben. Denn hier kommt noch zu meiner Rechten Alex.
Ich komme nochmal durch. Das Mikro hat bestimmt eh zugemacht. Ja, Hallöchen. Wir haben uns wieder eingefunden für eine Review mal wieder. Vor zwei Wochen, beim letzten Mal, haben wir was anderes gemacht mit dem Marvel Special. Davor Sunshine, wurde es richtig dolle heiß. Und heute fahren wir das Kontrastprogramm. Das S ist geblieben, Snowpiercer, und es wird richtig dolle kalt.
Ja, genau. Wir waren faul, wir haben gesagt, wir wollen nicht so viele Schauspieler machen, teasern, deshalb auch einen Film mit einem Schauspieler, der auch in Sunshine schon dabei war. Hey, was für ein Zufall.
Tatsächlich alles Zufälle. Ja, aber es ist, wie es ist. Ich hatte dazu ein bisschen Redebedarf, hab dich gefragt, du hast gesagt,
mir doch egal.
Okay. Und jetzt sitzen wir halt hier, wa? Genau, also lass uns gar nicht lang schnacken. Du hast bestimmt eine Synopsis vorbereitet.
In der Tat habe ich was rausgesucht, was ich mir klauen konnte, um es hier.
Oder als warte, bevor du mit der Synopsis beginnst, habe ich irgendwas vergessen. NSRT, Ronny, Alex, mach die Synopsis.
Wenn ich gerne am Ende der Sendung nachliefern, haben wir was vergessen, fühlt ihr euch irgendwie vernachlässigt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube seid, oder folgt den allumfassenden Link in der Podcast-Beschreibung. Live sind wir ja noch leider nicht. Leider noch nicht.
No? Warum denn ein noch?
Noch?
Was erzählt er da?
Weiß ich nicht.
Oh Gott. Oh no.
Muss die Leute ja immer ein bisschen, ne?
Synopsis.
Teasern. Ich fange mit der Synopsis an. Zu Snowpiercer von 2013. Zitat. Die Erde in naher Zukunft. Ewiges Eis und Schnee bedecken den einst so grünen Planeten. Kein Leben rührt sich. Nur ein Zug, der einsam durch die verlassene Schneelandschaft fährt, bietet den überlebenden Menschen noch Schutz vor der tödlichen Kälte. Hier haben sie ihre letzte Zuflucht gefunden. Doch die Masse der verbliebenen Menschheit fristet im hinteren Teil des Zuges ein Leben in ewiger Dunkelheit, während vorne die wenigen reichen Passagiere im Luxus schwelgen. Aber die Zeichen stehen auf Veränderung. Eine Revolution steht kurz bevor. Zitat Ende.
Mon Dieu.
Mon Dieu. Naja, man muss ja sagen, damit ist ja eigentlich schon viel Handlung abgefrühstückt.
Das ist korrekt.
Kriegt man das relativ kurz mal zusammengefasst? Ja, es ist ein postapokalyptisches Szenario. Die Menschheit hat versucht, Global Warming, also die globale Erwärmung, aufzuhalten, indem sie ein künstliches Mittel in die Atmosphäre spritzt.
CW6?
CW7.
Ist das noch 7?
Oh. CW6 lief wahrscheinlich nicht so gut.
CW6-Testlauf war nicht so gut, CW7 war es dann, ja.
CW7. Und ähnlich wie bei The Matrix oder anderen Sci-Fi-Filmen geht es in die Hose und es löst eine planetarische Eiszeit aus.
Genau, eine neue Eiszeit. Schneller als gedacht.
Und dann gab es einen findigen technophoben Menschen, der gesagt hat, die letzte Zuflucht, die funktionieren würde, das ist ein Zug.
Naja, aber nicht so richtig, oder? Aber da sind wir schon in der Diskussion des Films.
nimmst du es jetzt mal für bare Münze.
Da fährt ein Zug jetzt.
Da fährt als letzte Instanz, wo die Menschheit noch Leben finden kann, ein Zug durch die ewige Eislandschaft, der die letzten 1000 Menschen in sich beherbergt und seit 17 Jahren ja,
die Runden dreht.
Die Runden dreht weltweit.
Den Rest klären wir, glaube ich, jetzt im Anschluss.
Genau, so ja. Viel zur Synopsis.
Mhm.
Mhm. Snowpiercer kam bei uns erst 2014 dann, am 3.4. In die Kinos.
Genau, also eigentlich ist Release international 2013, bei uns dann Anfang 2014. Ja, und du hast es schon erwähnt, eingangs vom Cast, Hauptdarsteller.
Da tritt ein Bekannter ins Licht, und zwar Chris Evans ist dabei, spielt hier den Curtis.
Das ist korrekt. Mit Rauschebart.
Mit Rauschebart.
Kurzen Haaren.
Kurzen Haaren. Bisschen schmuddelig im Gesicht.
Genau.
Aber die Frauen werden es trotzdem lieben.
Nicht nur die Frauen. Was? Fun Fact übrigens.
Ja.
An der Stelle. Der Rauschebart.
Ah.
Kennst du die Story mit Avengers 1?
Mm-hmm.
Und dem Aftercredit?
Nope.
Avengers 1 Aftercredit ist das gemeinsame Shawarma-Essen.
Ja, dem kann ich noch folgen.
Dieser Aftercredit wurde nachgedreht.
Mhm.
Also, das heißt, die mussten nochmal reinkommen. Dummerweise hat Chris Evans halt Snowpiercer in der Mache gehabt und hatte halt einen relativ massiven Bart, den Captain America eher nicht so trägt.
Das ist ja aber schon sehr lange dann nach Drehende.
Ja. Deswegen ist auch original Captain America, ich meine, es bewegen sich alle nicht so sehr, aber Captain America bewegt sich direkt gar nicht und sitzt auch ein bisschen da, als hätte er keinen Bock auf den Scheiß. Nämlich so, weil er den Bart versteckt halt.
Okay. Für
Snowpiercer.
Ah, interessant. Fand ich
ganz lustige Anekdote.
Da muss ich nochmal drauf achten.
Ja, mach das mal.
Wenn ich mir zum x-ten Mal
Nein, aber
wenn ich das eins ansehe.
Ja, ist trotzdem ganz lustig, weil wir hatten ja das Thema bei Mission Impossible und
Henry Cavill.
Justice League mit Henry Cavill und seinem Schnauzer. Von daher interessant gelöst dafür den Aftercredit. Fand ich einfach nur ganz unterhaltsam, weil das ist auf jeden Fall mal ein Bart, den er da hat in Snowpiercer.
Ja. Wir hatten sie in der letzten Review schon angerissen. Chris Evans, zum Beispiel mitgespielt, auch in diversen anderen Superhelden-Verfilmungen. Fantastic Four 2005. Dann, wie gesagt, in unserer letzten Review Sunshine 2007 dabei, hat in Scott Pilgrim der Endgegner in 2010 gespielt. Seit 2011 dann immer wieder gern als Captain America unterwegs in diversen Captain America und Marvel Avengers Filmen. Und dieses Jahr von Rian Johnson 2019 in Knives Out zum Beispiel zu sehen, ja. Der bald in die Kinos kommt.
Mhm.
Ja, weiter im Cast, an seiner Seite, so ein bisschen so sein
Protégé, sein bester Freund, ein bisschen jünger als er, glaube
ich. Auch so ein bisschen
ich.
So eine Art Vaterfigur, Ziehsohn, so ein bisschen. So
der großer Bruder, hätte ich jetzt eher gesagt, aber ja.
Also
so
für ihn der kleine Bruder, für Chris Evans.
Richtig, genau. Chris Evans der große Bruder für die Rolle für des Edgars von Jamie Bell, aber
Jamie Bell, genau.
Einigen wir uns auf so ein bisschen Leitfigur, Vorbildfunktion ja. Und dann sind wir, glaube ich, d'accord.
Jamie Bell, alle werden, sagen, ist der alt geworden, ist der groß geworden vor allem.
So Billy richtig Elliot, nicht, aber
Billy Elliot, seine erste große Rolle direkt sehr erfolgreich von 2000. Dann zum Beispiel hatten wir in dem letzten News-Update gezeigten Trailer, er spielt jetzt in Skin, also ich glaube 2017, 18 gedreht, kommt jetzt bei uns in die Kinos.
Letzte Update-Folge von letzter Woche.
Genau. Und ist 2019 jetzt auch in Rocketman zu sehen, also dem Porträt über Elton John.
Interessant.
Interessant. Weiter dabei, auch keine kleine Nummer, John Hurt.
Keine kleine Nummer, ja.
Wer kennt ihn nicht, ne? Alien, 1979 feiert sein 40-jähriges Jubiläum, dieser Film, dieses Jahr. Das wäre eigentlich mal was für eine Special-Folge. Zwinker, zwinker. Dann zum Beispiel auch 1984. In 1984.
Lässt sich gut merken, ne?
Ja, lässt sich super merken. Und zum Beispiel so Sachen wie der Elephant Man, auch ganz großes Kino. Und dann, also man kann es ja wirklich nicht aufsehen, bis in die Neuzeit 12 Zillionen Filme, vor allem auch viel Synchronsachen und Sprecherrollen. Ja.
Genau, ja, ich habe mir die
riesenlange Vita
tatsächlich mal angeguckt. Das ist schon immens, was du so über viele, viele Filmjahrzehnte so ansammeln kannst an Credits. Tatsächlich ja. Wahnsinn, ja.
Riesennummer.
Ja.
Auch groß im Kommen mittlerweile Octavia Spencer hatte so einen mittleren Durchbruch 2011 in The Help.
Ja.
An der Seite von
Emma Stone zum Beispiel.
Emma Stone, genau. Und auch in Hidden Figures dabei gewesen, 2016.
Das war auch ein richtig guter Film. Ja, sieht man auch gerne, sehr sympathisch. Und eine richtig gute Schauspielerin auch.
Schon etwas länger am Saft. Tilda Swinton.
Ja.
Auch Wahnsinn. Vom kleinen Indie-Drama bis zur großen Marvel-Produktion zum Beispiel. Jetzt ne, auch wieder zum Schluss Endgame.
Doctor Strange Endgame, ja.
Konstantin, Broken Flowers, beides 2005. Dann Moonrise Kingdom, auch so eine Sache, wo sie dann in so Filmen gerne aufpoppt. Und 2016 dann Doctor Strange und jetzt auch in Endgame zu sehen.
Sehr interessante Vita, finde ich. Absolut buntes Potpourri. Überhaupt gar kein Schema zu erkennen. scheint sich gerne immer wieder irgendwie selber neu herauszufordern, so ein Stück weit. Ja. Und auch immer irgendwelche, ja, ich will jetzt nicht sagen quietschige Rollen, aber die Figuren, die sie porträtiert, sind immer schon, ist schon was Abgefahrenes.
Ja.
Und sie ist ja, glaube ich, auch groß geworden durch diese etwas androgyne Erscheinung, tatsächlich.
Hat auch in 2017 Okja mitgespielt, auch vom Regisseur hier von Snowpiercer, genau. Auf den wir gleich noch zu sprechen kommen.
Ja.
Dann, etwas später im Film kommen dann noch zwei koreanische Hauptdarsteller dazu, und zwar Song Kang-ho. Der hat auch in The Host 2006 oder Memories of the Murder 2003 mitgespielt, also auch vom gleichen Regisseur wie Snowpiercer.
Das ist richtig, das heißt, die verstehen sich offensichtlich gut.
Die haben sich da gefunden.
Ja. Ich möchte es eingestreut haben, Memories of the Murder.
Mhm.
Hast du gesehen?
Nee.
Ich mag jetzt mal so ketzerisch, weil ich mir die Antwort denken kann.
Ich bin bei ihm relativ spät eingestiegen.
Ist auch gar nicht schlimm. Koreanische Filme sind ja nach wie vor eh eine Nische. Das ist sogar ein richtig alter koreanischer Film. Aber Memories of a Murder, den kann man sich auf jeden Fall angucken.
Die meisten Filme von ihm und generell vieles aus Korea ist, glaube ich, auch zu Unrecht hier nicht so bekannt.
Ja.
Deshalb steht vieles auf meiner Liste.
Ja.
Auch der relativ weit oben. Auch in The Host mitgespielt. 2006 ist hier eine Jungdarstellerin namens Ko Ah-sung. Oder Ah-song.
Ja, also die scheinen alle irgendwie Geschmack aneinander gefunden zu haben oder gut harmoniert zu haben in The Host. Das ist ja die kleinste gemeinsame Schnittmenge hier irgendwie zwischen Darstellern und Regisseur. Ja.
So wie zum Hauptcast, um es nicht groß aufzublasen. Es gibt noch viele kleinere bekannte Gesichter, die man auch sieht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt gerne auf den IMDb-Link. Der ist in der Podcast- bzw. Videobeschreibung.
Vorbildlich.
Vorbildlich.
Wie immer.
So, jetzt lüften wir das Geheimnis. Wer hat denn hier Regie geführt? Alex.
Bong Joon-ho hat Regie geführt.
Genau, nicht Alex, sondern Bong Joon-ho.
Schön wäre es gewesen, ne? Ja, wir haben es gesagt, Memories of a Murder. Gucken, The Host auch. Der ist tatsächlich irgendwie relativ easy auch in den Westen rüber geschafft. Mit ganz
gilt er immer noch als bester oder erfolgreichster koreanischer Film? War zumindest lange Zeit so.
Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber war kommerziell einigermaßen erfolgreich. Ich meine, solche
hohe Wellen geschlagen.
solche Monsterfilme, ne, irgendwie das Grauen aus dem Wasser funktionieren immer sowieso ganz gut, auch international. Und so dieser Zeitraum 2004, 2005, 2006 war dann auch das, wo durchaus der ein oder andere japanische, koreanische und vielleicht auch chinesische Film und gerne auch dann als Remake, gerade die Horrorsachen aus Japan, siehe hier The Grudge Ring. Und The Ring, ein bisschen rübergeschwappt sind. Das war genau so diese Zeit, so vor 10, 15 Jahren, wo war das groß im Kommen. Und ja, du hast ja schon gesagt, ja gut, Mother hast du noch mit erwähnt, aber 2009, Okja,
genau.
Natürlich eine super aufwendige Netflix-Produktion.
Sehr empfehlenswert,
ganz, ganz süß war. Fand ich. Und technisch sehr beeindruckend, was Netflix da rein investiert hat, was die auch die Visual Effects betrifft, ne?
Ich muss sagen, der hat mich echt gebrochen, vor allem zum Schluss.
Ja?
Ja, der
hat sehr gut.
Der hat sogar teilweise mein Leben verändert, kann man so sagen. Auch wenn das hochgestochen klingt, aber hat schon was ausgelöst in mir. Unbedingt einmal reinschauen, wenn ihr bei Netflix sowieso vielleicht schon ein Abo habt. Das war auch so eine Co-Produktion, viel mit amerikanischen und englischsprachigen Schauspielern. Paul Dano wäre zum Beispiel unter anderem dabei.
Ja, ja, ja.
Und jetzt 2019 kommt noch sein letzter Film in die Kinos, also der aktuellste Film in die Kinos, Parasite. Und das ist auch wieder komplett koreanisches Kino dann.
Ganz interessant, ne? Also bei Snowpiercer ist es ja auch so, da war es eher der größere US-Anteil mit ein bisschen koreanischem Einschlag.
Ja.
Bei Okja ist es umgekehrt, ne? Koreanisch mit einem US-Einschlag und jetzt geht er halt wieder den Weg zurück. Ob es jetzt am mangelnden Erfolg liegt oder ob er sagt, ich fühle mich da wohl oder wie auch immer, ist auf jeden Fall ein Regisseur, wo man den Kram, den er rausbringt, im Auge behalten sollte, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, ja. Ansonsten Drehbuch, ebenfalls von ihm, wie bei dem Gros seiner Teile eigentlich, mit selbst geschrieben. Aber es war auch Kelly Masterston dabei, der hier ein bisschen mitgeholfen hat, den man eigentlich von gar nicht so viel Sachen kennt. Zum Beispiel Before the Devil Knows Your Dad von 2007 mit Ethan Hawke, Philip Seymour Hoffman zum Beispiel. Oder 2014 Good People. Ansonsten gar nicht so eine lange wieder, der Kollege.
Ich würde es jetzt produktionsmäßig schon erwähnen an der Stelle, weil du sagst, Drehbuch basiert natürlich letzten Endes auf einer Graphic Novel, auf einer französischen. Ich will es gar nicht, möchtest du es gerne aussprechen? Oder
ach so, sagen wir einfach,
lest es euch. Ja, ich springe da mal jetzt kurz hin einfach, weil es gerade, finde ich,
naja, ich sag mal so, im Deutschen heißt es Schneekreuzer. Jetzt bin ich fein raus, jetzt kannst du den französischen Titel vorlesen.
Im deutschen Schneekreuzer 1982 erschienen ist so die Grundlage für das Ganze.
Hat mehrere Teile auch mittlerweile.
Ja, kennt man ja mittlerweile auch, dass die eine oder andere Graphic Novel gerne aufgegriffen wird, um sie filmisch umzusetzen. Und er ist, glaube ich, auch der Bong Joon-ho da auch von Anfang an sehr visuell rangegangen an die ganze filmische Umsetzung. Kommt auch stark durch, da sind wir schon in der Beschreibung, aber ja, also es gibt dafür, ne, für das ganze Setting eine Grundlage im weitesten Sinne und ja, muss ja nur noch für ein passendes, für ein sinnvolles Drehbuch adaptiert werden letzten Endes.
Gute Vorlage, hat nicht so viel mit den Comicbüchern gemein, also klar, das Grundsetting, der Zug, alles
richtig,
jemand will ausbrechen aus dem hinteren Teil, wo die Ärmeren leben. Und will nach vorne in den reicheren Teil oder sogar zur Zugmaschine. Da ging es aber mehr um eine Einzelperson beziehungsweise ein Duo, was sich dann findet. Und im Film ist es natürlich so ein bisschen der Revoluzzer-Gedanke. Die ganze Unterschicht, sage ich mal, rebelliert und will dann nach vorne und ein besseres Leben führen. Oder zumindest für bessere Lebensbedingungen einstehen. Ganz erwähnt, The Host zum Beispiel sehr erfolgreich. Hier ein bisschen durchwachsen, muss man sagen. Budget schätzungsweise von knapp 40 Millionen Dollar umgerechnet. In den USA wahrscheinlich auch so ein bisschen wegen der koreanischen Herkunft, aber du wirst wahrscheinlich gleich noch eine Anekdote erzählen. Vielleicht in den USA nicht gut angekommen, nur mit 4,6 Millionen Dollar, also quasi nur ja, ein Bruchteil dessen, was der Film gekostet hat. Insgesamt aber gut über die Runden gekommen, denn vor allem in Korea und wahrscheinlich so ein bisschen Nachbarländer ist man dann insgesamt auf rund 87 Millionen US-Dollar gekommen.
Ich wollte eine Anekdote erzählen. Ich finde halt, dass ja, Budget ist grenzwertig. Ne? Man sagt ja eigentlich Einspielergebnis mal zwei, weil noch ein bisschen Marketing und so etc. noch mit drauf. Dann sind wir überhaupt mal bei Break-Even. Das hat er ja jetzt so gerade so geschafft. Ich glaube nicht, dass die Produzenten jetzt sonderlich begeistert waren vom Ergebnis, was ja so ein Stück weit ein bisschen schade ist. Welche Anekdote enthalte ich denn jetzt den
Leuten vor? Na, die Anekdote ist, nagelt mich nicht fest wegen Details, aber man ist an die amerikanischen Verleihs gegangen, hat dann irgendwie Weinstein gefunden. Und da meinte, glaube ich, entweder Weinstein sogar persönlich oder irgendjemand aus der Riege meinte, der Film ist zu komplex. Die Leute sind zu dumm dafür.
Ja, okay, das ist tatsächlich auch neu.
Und dann kam der Vorschlag, mindestens 20 Minuten zusammenschneiden, den ganzen Subtext irgendwie rauskriegen, damit wir das hier als Action-Flick verkauft bekommen. Bong Joon-ho hat sich dagegen gestemmt, hat es durchgekriegt. Quintessenz war, dass Weinstein das nicht gemacht hat, sondern sie sind an einen kleineren Verleiher gegangen und der hat es zum Release-Tag in 8 Kinos gebracht.
Eieiei, okay, das heißt, so ein Stück weit ist das US-Box-Office nicht nur darin begründet, dass es dass er irgendwie nicht kommerziell gut angekommen ist oder ne, in den USA ein Flop war, sondern dass er gar nicht groß an den Start gegangen ist.
Genau, er lief dann trotzdem relativ erfolgreich an, wahrscheinlich schon alleine, weil du dann ja ein Zugpferd hattest wie Chris Evans, der ja dann mit Captain America schon relativ groß war. Ja,
definitiv.
Auch ja. Tilda Swinton, John Hurt, das macht sich ja dann wahrscheinlich ganz schon bemerkbar.
Ja.
Und man hat den Release dann wo so Stück für Stück auf 300, knapp 400 Kinos halt
Ja, das ist aber immer noch ein Zehntel von einem halt Mainstream-Release. Ja. Ne? So, und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn es
dann bist du natürlich schon ein bisschen so zum Scheitern verurteilt.
Definitiv. So, das heißt, da hätte Docker locker jenseits der 100 Millionen gehen können und dann wäre es ja auch ein solides Ergebnis gewesen, wo sich hätten alle die Hände schütteln können. Da ist also, glaube ich, einigen ordentlich Geld durch die Lappen gegangen. Aber so ist es halt manchmal.
So ist es dann manchmal. Ja, ansonsten von den Auszeichnungen hat er ein bisschen was mitgenommen. Ich weiß nicht, haben wir ein paar Details. Er hat irgendwie von über 100 Nominierungen über 30 Preise gewonnen.
Wahnsinn. Also
keine Oscars jetzt und so.
Genau, keine von den ganz großen, aber waren ganz vielen, ich weiß nicht, irgendwelchen Fantasy-Film-Festivals, von denen gibt es ja mittlerweile etliche. Ich war überrascht, wie viele Festivals es halt gibt. Ich habe mir noch den Satellite Award den Satellite Award rausgeschrieben, weil der mir tatsächlich auch noch einigermaßen was sagte. Da war auch nominiert. Ganz oft tatsächlich Tilda Swinton, die ja eine sehr dankbare Rolle auch geschrieben bekommen hat, wo sie ein bisschen schauspielerisch vom Leder ziehen kann auch. Zumindest international in der Filmszene hat er einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht, was jetzt die Nominierung und Preisverleihung halt entsprechend betrifft. Was auch immer das jetzt bedeutet für den allgemeinen Zuschauer.
Ich halte es unwahrscheinlich, aber falls ihr noch andere Review-Formate hier auf YouTube guckt, falls ihr gerade auf YouTube seid, wenn man Snowpiercer auf YouTube googelt und sich die Reviews von anderen Leuten anguckt, also es ist halt durch die Bank positiv.
Ist das so?
Und sehr viele wirklich überschütten den Film mit Lob.
Ja, also das IMDb-Rating spiegelt das ebenfalls wieder, glaube ich. Ne?
Vor allem
Rotten Tomatoes spiegelt es wieder. Die User selber fand ich, habe da versucht, mich ein bisschen durchzuscrollen. Gerade beim IMDb sind da schon ein bisschen anderer Meinung.
Objektiver, würde ich sagen.
Da ist der Kontrast ein bisschen krasser. Ja. Objektiver sind die nicht unbedingt. Ja, also gut, du hast dann da die Leute, die es so, wie du gesagt hast, mit Lob
komplett. Es macht für einen selbst vielleicht ein bisschen objektiver.
Komplett überschütten und dann hast du halt die Leute, die halt einfach da 1 von 10 geben und 2 von 10 und sagen, nein, es ist halt kompletter Trash. Ich weiß nicht, warum das halt so geratet wird. Am Ende macht's halt machst du immer einen Querschnitt und guckst dir halt irgendwie die Summe an. Je mehr Leute gewotet haben, desto besser. Von daher ist das IMDb-Rating erstmal in der Regel kein schlechter Indikator. Ja. Wie wir das finden, das kriegen wir gleich noch raus.
Bevor wir da hinkommen, reise ich hier noch schnell das Cast zu Ende. An der Kamera auch ein Begleiter von Bong Joon-ho, nämlich Hong Kyung-pyoi oder Pyo. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich was falsch ausgesprochen habe. War Kameramann auch bei Mother von 2009 oder jetzt 2019 bei Parasite. Schnittmontage hier von Steve M. Cho oder Kim Chang-yu.
Ja.
Und die Musik hat für unsere westlichen Verhältnisse, ein sehr bekanntes Gesicht gemacht, nämlich Marco Beltrami. Und um das kurz abzureißen, groß geworden mit allen Scream-Filmen, Scream 1 bis 4, 1996 bis 2011, hat dann, cooles Beispiel, auch Kindheitserinnerung so ein bisschen oder Jugenderinnerung, The Faculty gemacht, Terminator 3, Max Payne 2008, war dann 5 Jahre später auch bei World War Z, hat zum Schluss zum Beispiel die Musik bei Logan gemacht, 2017, A Quiet Place 2018 und 2019 war er jetzt auch sehr fleißig, wir hatten es hier in der Sendung mehrmals erwähnt, Velvet Buzzer, Netflix-Produktion, Longshot jetzt demnächst mit Charlize Theron im Kino und im letzten Update erwähnt, Gemini Man. Also der Mann hat ordentlich zu tun und schüttelte einen Soundtrack nach dem anderen aus dem Ärmel. Und
gut für ihn.
Hat hier solide Arbeit geleistet, würde ich sagen.
Ja. Definitiv.
So viel zum Cast. Stab und Besetzung.
Genau. Ich würde noch kurz eine Sache einstreuen wollen, als gut gemeinten Hinweis, wenn ihr jetzt irgendwie auf Grundlage unserer Review oder jetzt schon oder vorbereitend, ich hoffe nicht vorbereitend, überlegt, wie ihr den Film gucken möchtet. Ich empfehle euch tatsächlich, diese Blu-ray nicht zu kaufen.
Oha.
Um Gottes Willen.
Ich nehme meine Bewerbungsgeste zurück.
Ja, also ich habe die ja zwar stehen, aber nur um euch zu sagen, dass er das nicht macht. Weil, meine Güte, ich habe mich lange nicht so über eine Blu-ray aufgeregt.
Was ist denn da los? Ist die quadratisch? Ist die kaputt? Ist da kein Ton drauf? Was ist los?
Also, Deutsch und englische Sprache, supi, alles gut.
Ja.
Es geht erstmal damit los, dass du das Ding einlegst und der vier Trailer vorneweg hast, von dem du den ersten nicht skippen kannst, bevor du überhaupt mal zum Menü kommst.
Okay, frech.
Das ist schon mal frech. So, dann ist deutscher Untertitel drauf. Deutscher Untertitel ist total knorke.
Wie jetzt?
Nur
Wurst? Nein.
Nee, aber du hast eine konkrete deutsche Untertitelspur. Und worauf ich hinaus will, ist, dass, wir haben es eingangs gesagt, du koreanische Schauspieler hast. Das heißt, im Originalton reden die koreanisch. Du hast aber nur eine deutsche Untertitelspur.
Ah.
Das heißt, du hast deutsche Untertitel an oder aus und dann ist es egal, ob die Leute da irgendwie Englisch oder Koreanisch quatschen. Das heißt, ja, eigentlich jedes Mal, wenn die Koreanisch angefangen haben, musste ich Pause machen oder wieder ein Stück, bevor sie anfangen zu reden, hinspulen, Pause machen, Untertitel anschalten, mir anhören, weil ich Koreanisch nun mal leider nicht verstehe, was die da zu sagen haben, um ihn dann wieder auszumachen, weil er mich dann vielleicht irgendwann doch genervt hat, weil ich ihn eigentlich nicht da für den ganzen Rest brauche.
Ist das bei den Englischen dann auch so?
Du hast nur deutsche Untertitel da drauf.
Ach so, du hast nur deutsche drauf.
Es gibt keine andere Untertitelspur.
Shame.
Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Tut mir leid. Da habe ich kein Verständnis für. 0,0. Ich dachte, ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist eine Weile her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. War auch dann scheinbar nicht diese Blu-ray. Weiß nicht, ob es im Kino war, ich kann mich gerade tatsächlich nicht erinnern, ist schon was her. Es geht nicht. Ich dachte in der ersten Szene, wo sie Koreanisch reden, gerade weil sie da auch den Übersetzer haben, ich muss es vielleicht gar nicht verstehen. Und bei der zweiten Szene dachte ich mir, mach doch mal aus Spaß und Freude irgendwie einen Untertitel an oder guck mal, ob es einen gibt. Ja, es gab einen. Und das war auch tatsächlich dann Untertitel. Aber alles andere eben auch. Sorry, ich bin da sonst jetzt nicht so picky, aber wenn du irgendwie halt Geld ausgibst für die Scheibe, ist es halt dann im Zweifel einfach ärgerlich. Deswegen Augen auf. Vielleicht eher gucken, ob man euch irgendwie ausgeliehen bekommt im Streaming oder sonst irgendwas. Ich glaube, da seid ihr besser mit bedient. Sorry.
Damit ihr wisst, wie das Ding aussieht, um dann nach der goldenen Version im tiefen, weiten World Wide Web zu suchen, verlinken wir trotzdem mal diese Blu-ray bei dem Online-Shop unserer Wahl in der Videobeschreibung. Klickt da drauf und versucht euch dann weiterzuangeln oder greift vielleicht.
Ich möchte dazu sagen, ich habe die damals gekauft, als sie rausgekommen ist. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass sie vielleicht mittlerweile neu aufgelegt wurde in einer anderen Version, wo es vielleicht ein bisschen anders aussieht, besser ist, keine Ahnung. Aber Augen auf, wenn ihr nur deutschen Untertitel habt. Also wenn es euch egal ist, dann ole ole, aber ich war sehr enttäuscht tatsächlich.
Unser Tipp an euch.
Ja.
Und somit kommen wir.
Jetzt legen wir los.
Zur Analyse, zu den Hypothesen vielleicht auch ein bisschen.
Uff. Hat er was?
Ich habe eine Hypothese mitgebracht.
Hey.
Naja, ich war ein bisschen unkreativ. Nicht so kreativ, unkreativ, irrkreativ. Ich lasse es. Ich lese mal vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Zu Snowpiercer. Und so eine ähnliche Formulierung hatte ich schon mal. Und zwar, Snowpiercers Ausgangsgeschichte ist die größte Stärke sowie die Schwäche zugleich.
Also man muss dazu sagen, der Film beginnt ja auch und skizziert so ein bisschen das Szenario. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil ja, du hast, glaube ich, einen gesprochenen Monolog am Anfang. Und dann gehen sie über in.
Ja, du hast so Nachrichten ein Audio
so Nachrichteneinspieler, die da ein bisschen den Kontext geben und dann gehen sie aber über in Bildeinblendung, wo sie dir so ein bisschen in drei Bildblenden das Setting skizzieren, wo ich mir dachte, boah, da hat auch jemand echt keine Lust, ne? So, es fühlte sich ein bisschen stiefmütterlich an, gerade weil sie relativ viel abverlangen mit. Die haben da irgendein Mittel, irgendwo, irgendwas haben sie damit gemacht und hoppala, dann gab's auf einmal Eiszeit, wo du da sitzt und denkst dir, ja. Also wenn er mir jetzt damit kommt, dann gib mir vielleicht doch noch irgendwie einen Satz mehr oder so. Aber jetzt lasst er mich so halb in der Luft hängen. Also entweder gibt er mir gar nichts oder genug, damit ich was damit anfangen kann. Das war jetzt aber so irgendwie halbe Strecke. Das
ja, man sieht am Anfang da noch ein bisschen, wie die Flugzeuge am Horizont, ne, ihre Chemtrails.
Naja, sie geben ja und
ablassen
sie,
und
das ist das Einzige, das du siehst. Sie haben also scheinbar irgendwas in die Atmosphäre geschossen, aber mehr weißt du letzten Endes nicht. Naja, so, und dann
vergeht
auch ein paar Minuten, bis der Film dir das erste Mal tatsächlich auch ein Fenster zur Welt zeigt, weil wir befinden uns ja ausschließlich im Film im Zug.
Beziehungsweise ab und zu mit dem Blick nach draußen.
Aber mit dem Blick nach draußen. Und das ist das auch direkt eine ganz interessante Sache, wo wir bei den 40 Millionen auch ankommen. Die haben sie eigentlich schon ganz gut eingesetzt, das Geld. Du hast jede Menge aufwendige Special Effects, weil die ganze Welt da draußen, die existiert natürlich so in der Form nicht. Die sieht schon, schon cool aus. Muss natürlich dazu sagen, einige Effekte altern halt nur so begrenzt gut, wenn du nicht unendlich viel Budget hast. Ist jetzt ja auch 6 Jahre alt. Aber du siehst auch, dass ganz viel mit Props gearbeitet wurde. Die ganzen Zugabteile gab es ja wirklich.
Das stimmt, ja.
Ich hatte nur im Making-of gesehen, dass sie tatsächlich, glaube ich, 500 Meter Zugabteile nachgebaut haben, eine eigene Konstruktion, damit sich diese, wo sie die Waggons reinsetzen konnten.
Auf so Luftkissen, Hydraulik. Auf Luftkissen,
damit die, Zeug. Damit es sich auch realistisch halt bewegt und auch in der Kamera dann aussieht wie, wie in einem echten Zug.
Ganz interessant fand ich auch quasi koreanisch, amerikanisch, teilweise auch englische Koproduktion durch die ganze Schauspielerie gedreht in Prag.
Ja, das ist tatsächlich, fand ich auch sehr interessant.
Und die Außenszenen, glaube ich, von den ganzen Gletschern in Hintertux in Österreich.
Auch, ne? Auch schön, ja. Ja, ja, also europäische Produktion war sicherlich vielleicht auch hier und da vielleicht ein bisschen Filmförderung dadurch dann abzugreifen, wenn du da Koproduktionen machst. Aber wie gesagt, wenn viel mit echten Kulissen, mit Props gearbeitet wird, finde ich, hilft das immer und altert im Zweifel auch ein bisschen besser.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist meiner Meinung nach hier der Fall, definitiv. Ja, wie wollen wir uns dem Ganzen annähern?
Ja, wie gesagt, ich habe hier so eine These in den Raum geschmissen, dass diese Grundidee Stärke und Schwäche zugleich ist, denn ich glaube, das kann viele abtören, so ein bisschen von dem Szenario.
Oh, das glaube ich auch.
Dass man sagt, man hat eine Eiszeit und wie naheliegend ist es jetzt, dass die letzte Hoffnung der Menschheit so eine metallische Arche ist in Zugform, die den Rest der Menschheit da durch die Gegend fährt.
Genau, um da nochmal drauf aufzukommen.
Und da kommt ja noch die Zeit dazu, also draußen erfriert man, es ist zu kalt, aber der Zug schafft es trotzdem 17 Jahre ohne Wartung weltweit über ein Gleisnetzwerk zu fahren, ohne dass da irgendjemand mal...
Genau, das müssen wir vielleicht den Zuschauern auch noch ganz kurz erklären. Der Film gibt den Kontext auch noch. Also es ist nicht so, dass jemand überlegt hat, da kommt die Eiszeit, ich muss jetzt mal irgendwas bauen, sondern jemand, der eine Obsession hat mit Zügen
und Technik
hat gesagt, ich baue eine Zugstrecke einmal um die gesamte Welt, weil ich gerne Zeit im Zug verbringe. So, und das ist dann jetzt irgendwie so der Aufhänger gewesen, dass man das jetzt halt recycelt als Arche, mit der man halt rumfährt und irgendwie den einfallenden Schnee in Wasser schmilzt und ja, dann so irgendwie überleben kann. Und da ist halt genug Platz für irgendwie gefühlt 1000 Menschen, von denen du 100 siehst vielleicht im Film. Aber genau, das ist noch ein anderer Kritikpunkt.
Um die Dimension aufzugreifen, es wird im Film nicht unbedingt, glaube ich, explizit genannt, aber der Comic sagt ja, der Zug hat irgendwie 1000 und einen Waggon und 1000 Insassen.
Ja, ja.
Passagiere.
Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit rumfahren muss. Ich, unabhängig davon, wer die wie gut der Zug von innen gewartet wird und die Maschinenräume vielleicht irgendwie top in Schuss sind, hast du halt niemanden, der diese Gleise freiräumt. Und wenn ich für eine, also die Idee dieser Strecke einmal um die Welt in einem Jahr, ne? So, in dem Jahr, gerade wenn Eiszeit ist, kann ja nur relativ viel passieren. Gerade wenn niemand die Strecke selber wartet.
Ja.
So, das war schon so ein bisschen Suspension of Disbelief. Davon hat der Film aber einige Sachen, die du einfach so schlucken musst.
Ja.
Und wenn du das kannst halt und dich auf das Setting einlässt, finde ich, ist da schon echt viel Gutes dabei, aber du hast etliche Filmfehler oder Momente, wo du dich halt einfach fragst, wo ich sage, okay, ne?
Ich schmeiß mal ein paar Pros.
Fang erstmal an, ja.
In die Runde. Was hat mir gut gefallen an dem Film? Was man jetzt sagen muss, und das höre ich auch immer wieder von anderen, die Reviews schreiben oder die den Film gesehen haben. Du hast natürlich durch dieses, ja, auch gleichzeitig durch diese Ausgangsgeschichte natürlich einen neuen Ansatz, eine frische Darstellung von so einer dystopischen Gesellschaft. Du hast den Zug und wie in jedem geschlossenen System entstehen Machtverhältnisse. Du hast jemanden, der gibt den Ton an, es bilden sich Hierarchien. Und genauso ist auch in dem Zug, dass du ganz am Ende des Zuges wirklich die zur unterschichtgezwungenen Menschen auf engstem Raum Leben hast, die nichts haben, kein fließend Wasser, keine richtige Nahrung. Irgendwo in der Mitte dann die Mittelschicht und teilweise dann Leute, die wirklich im Luxus schwelgen, bis ganz nach vorn, wo natürlich der Erfinder des Zuges und der Zugführer letzten Endes selbst in seiner Zugmaschine da allein in seinem riesigen Raum vor sich hin leben kann und es ihm an nichts fehlt gegenüber dem, die ganz am Ende des Zuges in absoluter Armut leben müssen.
Das ist halt der größte, mit Abstand größte Pluspunkt an dem Film. Genau diese Parabel zu haben, dass egal, ob du jetzt von, weiß ich nicht, der Welt als Ökosystem als solches sprichst oder von einem kleineren Ökosystem, wie wir es jetzt hier haben mit dem Zug, dass der Mensch irgendwie immer wieder in gleiche Verhaltens Weisen verfällt. Mhm.
Ist ja nicht mal das Menschsein, das hast du ja auch in der Tierwelt ganz normal, dass es Hierarchien
ja,
gibt,
das nur stimmt, aber
in welcher Ausartung, in welcher Tiefe ist
interessanter,
natürlich interessant.
Interessanterweise läuft der Zug halt in ähnliche Probleme wie die Erde zum Beispiel, und das ist ja ein wesentliches Thema im Film, die Überbevölkerung, gerade in der Unterschicht.
Genau.
So, scheinbar ist es aber da in dem Zug völlig in Ordnung, wenn man das auf relativ rabiate Art und Weise löst, was man jetzt so auf der Erde besser nicht so handhaben würde, ne? Aber letzten Endes ein vergleichbares Problem, ne? Die Überbevölkerung sorgt dafür, dass im Zweifel halt alle darunter leiden. Die jetzt dann irgendwie alle wegzumachen, ist natürlich nicht die Antwort. Kommt auch gar nicht mal so gut an.
Ja.
Genau. Ist also da, was das betrifft, eine schöne Parabel. Und wir haben ja aber noch eine drin, nämlich der Zug fährt ja auf vorbestimmten Gleisen halt, ne? Mhm. So, das heißt, keine Chance, sich aus diesen bestehenden Verhaltensweisen im Zweifel auch zu befreien, ne? Der Weg scheint irgendwie vorbestimmt, ja, auf alle Ewigkeit. So, und das, finde ich, sind so diese zwei großen Parabel- Themen, die der Film macht, rausarbeitet, ich finde, nicht unbedingt in dir ins Gesicht hämmert,
ja,
aber sie sind da. Und wenn du dich auf das Setting einlassen kannst oder ne, das Szenario und über halt schon etliche, wo ich mich frage, Filmfehler im Zweifel halt auch oder Momente, wo du da sind, denkst, klar, hinwegschauen kannst, diese Punkte schön rüberbringt einfach. Mhm. Ja.
Die Überbevölkerung bringt letzten Endes eine Handvoll Leute dazu, in der Unterschicht oder ich sag mal in den ärmeren Verhältnissen, da sich entgegenzusetzen, und unter der Führung von Curtis, also gespielt von Chris Evans, starten sie so eine kleine Revolution, können aus ihrem Trakt auch entkommen und versuchen sich dann im Zug immer weiter nach vorn zu arbeiten, um bis zur Zugmaschine zu kommen. Denn sie selbst sagen, wer die Zugmaschine kontrolliert, kontrolliert den Zug und damit die Welt an sich auch und hat damit die höchste Machtposition inne. Und wir hatten es schon angesprochen, das ist sehr interessant gemacht. Man kämpft sich so von Waggon zu Waggon und hat wirklich immer so einen kleinen Mikrokosmos. Man ist plötzlich in einem Waggon, da ist ein riesiges Aquarium samt Sushi-Restaurant.
Ja, ja.
Man ist in einem Waggon, da ist plötzlich eine Schule drin oder irgendwie ein Herrenausstatter samt Zahnarzt, was auch immer. Es sind wirklich so kleine Mikrokosmen, die man dadurch
wandert. Das finde ich auch sehr schön gemacht.
Ja.
Tatsächlich, die unterscheiden sich auch schön. Der Kontrast ist ganz extrem, um halt diesen Punkt zu verdeutlichen. Aber der Film hat so ein bisschen, finde ich, das Problem damit. Ich verstehe, was er mir sagen möchte, und ich finde auch ganz viel ganz toll, weil ich halt viele Sachen halt wegschieben kann, die, glaube ich, andere nicht so wegschieben können. Weil gerade so ein Dystopie-Szenario musste immer ein bisschen halt in Realismus fußen. Irgendwie, damit halt diese, ich sag mal, der Zuschauer auch bereit ist, diese Suspension of Disbelief zu benutzen, um sich halt auch drauf einzulassen. Und da macht streckenweise der Film halt auch zu wenig. Also, dass dann da irgendwie Boah, da gibt's halt, also in dem Film gibt's dazu halt echt viele Beispiele, wo ich halt, also wo schlafen die Reichen, wird uns nicht gezeigt. Gut, wie gesagt, ich muss auch vielleicht gar nicht sehen, dass sie durch alle Abteile gehen, aber wenn ich sehe, wie sie von einem Abteil ins nächste gehen und da ein, weiß ich nicht, die Fleischerei, ja. die Metzgerei direkt neben der Grundschule ist zum Beispiel, ich glaube nicht, dass wir das so lösen würden, wenn wir halt jede Menge Zugabteile haben. Und das stört mich so ein bisschen am meisten. Ganz viele von diesen Abteilen hatten ja Aufgaben. Was mir aber der Film überhaupt nicht mitgibt, ist, welche Aufgaben hat die Oberschicht und vor allem, welche Aufgaben hat denn überhaupt die Unterschicht? Weil normalerweise hast du ja, und das ist ja auch Teil von so einem Ökosystem, auch wenn du natürlich die Unterschicht hast, denen es irgendwie schlecht geht, trotzdem erfüllen die ja irgendwie eine Aufgabe. Aber die liegen da nur rum im Dunkeln irgendwie, kriegen da immer mal ihr Essen zugeschustert und wissen aber eigentlich nichts mit sich anzufangen. Zumindest wird mir nicht gezeigt, was deren Aufgabe ist, ne? Irgendwie und gleich.
Ja, es wird am Ende wird so ein Grund genannt vom Zugführer letzten Endes.
Ja. So ein bisschen. Aber das ist ja nur, betrifft ja gefühlt auch nur so einen Bruchteil irgendwie halt so. Und andersrum, das Gleiche betrifft ja dann die High Society, nenne ich mal. Ich meine, ja, du läufst dann da mal irgendwie vielleicht an einem Zahnarzt dabei oder vorbei und siehst vielleicht eine Lehrerin, aber irgendwie ihr Großteil ist halt irgendwie nur am Feiern. Auf der anderen Seite versucht mir der Film auch zu erklären, dass wir die Überbevölkerung kontrollieren müssen, weil eingeschlossenes Ökosystem, sie machen das am Beispiel von dem Sushi, ne, gibt's halt nur zweimal im Jahr, weil das Aquarium hat halt nur so viel Fisch und es muss halt perfekt ausbalanciert sein, damit
kann
sich das
so und so generieren,
regenerieren kann, ne, und genau, natürlich funktioniert als Ökosystem. Und auf der anderen Seite ist da in der High Society ungezügeltes Feiern, Drogen nehmen, ohne Sinn und Verstand, ohne dass da irgendjemand irgendwas reglementiert. Wenn sie versuchen, den Punkt rüberzubringen, dass quasi es nur mit Regeln funktioniert und mit genauem Abwägen und Balancieren, aber weder die Unterschicht noch die Oberschicht macht das irgendwie.
Passt nicht ganz zusammen.
Das hat für mich nicht so richtig gepasst halt.
Also ich kann dem übereinstimmen. Ich fand auch, und das ist einer der großen Pluspunkte, den visuellen Stil halt sehr, sehr gut. Ja. Also, es geht schon bei der Unterschicht los, wie die Waggons gestaltet sind. Es hat mich total erinnert irgendwie an Matrix, also an die reale Welt.
Hat mich, auch die Kostüme haben mich an Matrix erinnert.
Ja, es hat mich auch erinnert zum Beispiel an 12 Monkeys. Da hatte ich auch total diesen Terry Gilliam Vibe irgendwie. Und fand die einzelnen Waggons wirklich fantasievoll und cool gestaltet. Aber ja, ich fand es auch total wirr und abwegig, wie man die Waggons in welche Reihenfolge gesetzt hat. Also warum gibt's einen Sushi-Waggon, der ganz am Ende ist? Und wenn ich da hin will, der muss ja überall durchlaufen. Durch den Metzgerei-Waggon, durch die Schule, durch die Sauna, durch die Swimmingpool-Lounge, keine Ahnung. Ich muss überall durchlaufen, durch im Worst Case 1000 Waggons, um da hinzukommen. Und dann bin ich ja fast schon am Unterschichtenteil. Das will ich ja eigentlich tunlichst vermeiden. Aber okay, auch das muss man ausblenden. Das muss man einfach dem Sci-Fi einfach abschreiben und gönnen. Und dann kommt man da, glaube ich, auch weg. Ja, aber dass man überall durchlaufen muss, fand ich auch ein bisschen abwegig. Wie gesagt, am Ende kriegt man noch so ein bisschen mit, warum es die Unterschicht gibt. Klar, die Oberschicht. Welche Funktion hat die Oberschicht sonst immer? Ist natürlich Luxus, Reichtum. Es wird so ein bisschen angerissen, dass man vor der Apokalypse wo Zugtickets verkauft hat. Das heißt, die Oberschicht hat sich da wahrscheinlich einfach das Lebensende da in Reichtum im Zug erworben. Aber ja. Was natürlich nicht ausbleibt dann im Film, sie müssen sich natürlich nicht nur durch den Zug bewegen, sondern müssen das auch teilweise dann gewaltsam tun, weil natürlich alle verhindern wollen, dass die Unterschicht da einfach durchwandert.
Ja, es gibt selten friedliche Aufstände, ja.
Und das führt natürlich zu der ein oder anderen Kampfszene. Und das ist so mein dritter großer Pluspunkt am Film, dass man hier teilweise sehr schön choreografierte Kampfsequenzen hat.
Definitiv, ja. Also die Kampfsequenzen sind schön choreografiert, ja, wirken aber trotzdem einigermaßen realistisch. Also es ist nicht die... Es ist ja immer, ich finde, es spricht für die Choreografie, wenn es echt aussieht. Weil das natürlich, keiner von denen ist irgendein super durchtrainierter Kämpfer, wie wir das halt irgendwie vielleicht aus der Matrix kennen, wo halt schnell mal irgendwie Kung-Fu reingeladen wird oder so. was dann halt irgendwie Sinn macht, dass die Figuren sich dann so cool bewegen können. Sondern das wirkt alles roh, sehr brutal. Gekonnt ein bisschen, aber dadurch halt auch relativ echt. Ne? Also funktioniert ganz gut. Ich fand's visuell ganz großartig. Sie haben ganz viel mit Farben gearbeitet, mit Licht und Schatten, gerade in der in der Massenkampfszene. Und das alles, wo du beraubst dich ja gewisser Flexibilität, wenn du sagst, das spielt alles in einem Zug. Dafür ja auch erstmal Hut ab, ne? Bist ja super unflexibel. Sie haben ja auch ganz klar versucht, sich kameramäßig dran zu halten, eher von den Seiten zu filmen.
Auch.
Und von hinten und vorne nur. Also du hast halt einfach auch gar nicht so viele Optionen.
Du hast jetzt keine tollen, totalen oder establishing Shots, sondern bist relativ immer nah dran oder guckst, wenn mal die Möglichkeit besteht,
von innen
mal
raus. Nach außen, genau. Also, und das gibt einem schon das Gefühl im Film, dass du halt echt da mittendrin bist, im Zug bist, nah dran bist. Macht das alles sehr eindringlich. Die Kampfszenen sind handwerklich toll gemacht.
Ja, muss man sagen, ja.
Ja.
Von der Inszenierung natürlich an sich, es gibt eine sehr große Szene, die sehr markant im Film ist und die, glaube ich, auch hängen bleibt, ist, wo sie auf, im Soundtrack nennen sie es, die Ex-Gang treffen. Also ein paar maskierte Männer mit Hackebeilen und anderen mordlustigen Werkzeugen. Das fand ich schon ein gutes Stück überzeichnet. Das fand ich schon fast abstrakt, muss ich sagen.
Also, das ist es auch. Gerade weil, bevor die Sequenz überhaupt beginnt, ich glaube, da verlierst du aber dann auch einen Großteil der Leute, die es vielleicht bis dahin geschafft haben, wo sie dann den Fisch rumgehen lassen.
Das kommt auch noch dazu, genau.
Um ihre Äxte einzufärben, um wahrscheinlich so in das, also sie schneiden den Fisch auf und lassen dann den Fisch rumgehen mit ihren Äxten, um zu zeigen, die Äxte sind scharf und die Äxte haben dann sind natürlich auch schon bereits blutverschmiert. Soll sicherlich einschüchternd wirken. Also ich verstehe schon, was er mir sagen wollte, aber da geht halt so ein Fisch rum. Und dann erzählt er mir aber, dass das mit dem Sushi halt so ein Ding ist.
Ja.
20 Minuten später.
Ja. Dann wird er noch ein bisschen abgefahren, wo sie dann durch einen Tunnel fahren und die Ex-Gang dann auch noch so
Nachtsichtgeräte
verwenden. Ja. Da dachte ich auch so.
Und sie haben den Terminal kommen sehen.
Das kommt auch
deswegen
noch dazu. Also vom
dabei.
Timing muss das schon irgendwie, also schon großer Zufall, grober Zufall. Gut, da muss man auch noch drüber stehen, aber es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, dass die Kampfsequenzen oder die gewaltsame Auseinandersetzung schon extrem stilisiert sind und teilweise für meinen Geschmack das Geschehen ein bisschen zu sehr überschatten. Ich finde es gut gemacht, aber es wirkt dann doch immer wie ein Stück, gucke ich jetzt irgendwie doch einen reinen Kampffilm oder soll jetzt doch nochmal ein bisschen mehr der Subtext durchkommen. Und das kommt mir dann immer ein bisschen zu kurz, da fehlt mir einfach zu sehr das Gleichgewicht im Film.
Ja, da fehlt ein bisschen die Balance, ja. Es gibt auch noch eine Szene, wo ich auch dachte, okay, weil ich habe gelobt, dass die Kampfszenen schon rüberkommt, dass das normale Leute sind.
Ja.
Und dann hast du aber eine Szene, wo als der Zug eine Kurve fährt, der Hauptdarsteller und der große Antagonist, die zwei Maschinenpistolen haben, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass du besonders präzise damit schießen kannst. Und auf einmal sind das super krasse Spezial-Seal-Team-6-Sniper-Leute und schießen sich da über 500 Meter über einen fahrenden Zug gegenseitig
Fenster zu Fenster
ins Glas, wie sagt man hier, ins kugelsichere Glas.
Ja.
Wo ich dachte, okay, ich meine, gut für euch, ja? Ohne Übung groß.
Du hast gerade Wu gesagt. Und das ist nämlich das Ding, ich habe mich oft an John-Woo-Filme erinnert, gefühlt. Also mega stilisiert.
Sieht cool aus und
natürlich
so.
Natürlich von der Optik ganz cool, aber oh, da dachte ich manchmal, das ist echt over the top.
Ja, war mir dann auch ein bisschen zu viel. Und eine Sache, die ich auch nicht so richtig verstanden habe, kann man jetzt durchaus drüber reden, auch wenn es ein wesentlicher Plotpunkt ist.
Oh.
Ja. Oder zwei Sachen, die mich halt noch, wo ich mir zurückblickend halt auch frage. Die ganze Revolution startet damit, dass sie werden natürlich bewacht und in Schach gehalten, ne? So mit bewaffneten Soldaten. So, und die Idee von Curtis, unserem Anführer, Hauptdarsteller, ist, die sind, weil es schon mal vor einigen Jahren eine Revolution gab, die haben keine Munition mehr. Wir lassen es jetzt mal, oder ich lasse es drauf ankommen und beweise, die Waffen sind nicht geladen und uns passiert nichts. Im schlimmsten Fall müssen wir uns halt prügeln. Und das stimmt auch. Und dann auf einmal kommen aber unendlich viele Waffen doch wieder ins Spiel, weil, Überraschung, Das waren gar nicht alle Waffen. Beziehungsweise es gibt noch jede Menge Munition. Wenn ihr die Munition noch hattet, warum setzt ihr die dann nicht ein an der Stelle, an der einzigen Stelle im Zug, wo ihr sie wirklich braucht, nämlich um die Unterschicht in Schach zu halten? Ja. Wofür habt ihr euch die aufgespart?
Das wird
warum kommt zuerst? Na, nee, finde ich halt, das ist mir im Zweifel zu wenig. Du hast zuerst die Fake-Bewaffneten, dann hast du die Nahkämpfer. Dass das alles nur jetzt zum Regulieren ist oder um dann irgendwie ein Stück zu spielen irgendwie, das ist, finde ich, ja, kann schon sein, aber ob du wirklich dann, und da komme ich immer wieder ein bisschen zur Realität zurück, so abgebrüht bist.
Das ist ja das, was der Film versucht, ein bisschen zu erklären zum Ende hin, ohne groß jetzt was zu spoilern. Aber man,
ach gut, ganz ehrlich, der Film ist 6 Jahre alt.
Ja, trotzdem, dass man, wir wollen ihn ja zeitgleich auch empfehlen, ja, dass man am Ende des Films ein bisschen mitbekommt, die Revolution war basiert nicht nur auf einer Eigeninitiative der Unterschicht, sondern es gibt ein, zwei Strippenzieher, die das wie so oft auch in der Menschheitsgeschichte so ein bisschen extern angetriggert haben. Fand ich an sich ganz gut. Ist so ein bisschen twisty, um dieses Wort mal hier rein zu streuen. Aber diese Auflösung, was es zum Zweck hat und wer die Strippenzieher sind, das hat mich natürlich auch wieder mega rausgebracht, weil ich dachte mir dann, okay, was ist das Ziel? Das Ziel fand ich, ja, man will so ein bisschen dieses Thema Überbevölkerung so ein bisschen in den Griff kriegen, wo ich mir da mal denke, das hätte man auch anders lösen können, weil das Mittel ist ja irgendwie, dass man versucht, die Leute im Zug bestialisch gegeneinander aufzubringen. Und die Voraussetzung dazu, dass ich Waffen habe, dass ich Leute mit Äxten habe, dass ich die irgendwie anlernen muss, trainieren muss, und dann sind die ja irgendwie im Worst Case alle weg, wenn es zu so einer Revolution kommt. Das fand ich einfach dreimal um die Ecke gedacht und dadurch so unrealistisch. Ich dachte so, das finde ich jetzt nicht so mega plausibel. Und das Problem dabei ist noch, durch die ganzen Kämpfe, die dadurch entstehen, dass die Handlung und die charakterlichen Entwicklung, ich habe es gerade ein bisschen angeteasert, sich dabei einfach ein bisschen unterwerfen müssen. Weil was ich richtig gut fand, ist, dass Chris Evans es ja relativ weit schafft.
Ja.
Mit dem Sicherheitsspezialisten des Zuges, mit dessen Hilfe auch relativ fast bis zur Zugmaschine schafft, so viel kann man ja schon mal verraten. Und sich dann
lässt so eine Bombe platzen noch.
Dann quasi eine Bombe platzen lässt, sich ein bisschen öffnet, ein bisschen aus seiner Geschichte erzählt, ein bisschen seine Perspektive eröffnet, was er erlebt hat in diesem Unterschichtabteil. Und da dachte ich, da tun sich gerade richtige Abgründe auf. Und es gibt dem Ganzen nochmal so eine richtige Tiefe.
Mhm.
Aber das sind 5 Minuten irgendwo am Schluss von einem 2-stündigen Film. Und da habe ich nicht ganz verstanden. Das wirft aber mega Fragen über das Verhältnis zu zum Beispiel Edgar auf, den man im Film sieht.
Ja, nicht nur das. Es relativiert auch so ein Stück weit alles andere. Ich meine, was er im Prinzip erzählt, dass es jetzt auch nicht zu sehr gespoilert ist, dass gerade ganz am Anfang im Zug hatte die Oberschicht noch kein Konzept, wie sie die zukünftige Unterschicht, die sie vielleicht noch nicht wussten, dass sie Unterschicht sind, irgendwie ernährt kriegen. So, das heißt, die wurden gar nicht ernährt. Und was du dann machst, ist, wenn du zu Hunderten eingepfercht bist, ist, nee, das muss raus halt. Die haben zumindest eine Zeit lang angefangen, dann da sich so ein bisschen anzuknabbern.
Anzuknabbern, ja.
So, beziehungsweise die Schwächsten fliegen halt im Zweifel, ne? So, du hast halt eine Szene, wo du rausbekommst, was sie da so täglich serviert bekommen, ja, nämlich.
Auch dazu?
Das würde ich auch kurz erwähnen wollen. Das ist halt irgendwie so Insekten, ja, proteinreich, ole ole, die irgendwie so einigermaßen verarbeitet werden, dass du sie gut runterkriegst, ohne zu sehen, dass es halt irgendwie zermatschte Insekten sind. Und da sollen wir uns mega vor ekeln. Und die Figuren ekeln sich auch davor.
Ja,
das sind Figuren, die irgendwie am Anfang Menschen gegessen haben. Da ekle ich mich doch nicht mehr davor, Insekten zu essen, oder? Und wenn wir gerade dabei sind, ich will jetzt gar nicht so haten oder so, aber wo zum Geier kommen gar die ganzen Insekten her, um da permanent hunderte Leute täglich da...
Ja, das ist wie mit den Fischen. Es wird wahrscheinlich auch da Waggons geben und schieß mich tot und was auch immer, aber...
Das wird jetzt nicht erklärt. Das ist auch, wie gesagt, eigentlich gar nicht wichtig. Fakt ist, es gibt da irgendeine Quelle, die soll uns ekeln. Und dann, wie gesagt, öffnet er sich so ein bisschen, erzählt, wie das da in den Anfängen im Zug war. Und reißt damit so ein bisschen ein, was er vorher aufgebaut haben, so, weil relativiert das Ganze. Und wo wir dabei sind, diese eine Droge, um die es geht, die auch die Reichen da einfach
konsumieren
und rumliegen haben, entpuppt sich dann als Sprengstoff in einem Zug, einfach so rumliegend.
Naja,
ich glaube kaum.
Naja, es sind ja kleine Dosen, die man als Droge konsumiert. Und
ist doch völlig egal.
Es gibt ja Leute, die das dann vorausschauend halt über Jahre sammeln und sich dann
genügend Stoff daraus zu bauen. Das mag ja sein, aber
das ist doch mit normalen Bomben, glaube ich, auch. Du kannst auch in den Baumarkt gehen. MacGyver kann ja doch da auch krasse Bomben draus bauen.
Das ist richtig, aber warum ist es kein Pulver oder Pillen? Warum ist es irgendein...
Ja, ist doch irgendwie Toxic Waste,
sag ich. Ja. Also,
auch so eine Kröte, die man halt schlucken muss.
Ja, genau, das meine ich halt. Das ist jetzt alles, wie gesagt, relativ viel Meckern, aber wenn das alles schluckst, finde ich, kommt da trotzdem relativ viel Gutes rum. Wir können ja kurz mal versuchen, das irgendwie jetzt hier wieder
einzufangen. Damit komme ich zu meiner These. Wie gesagt, die Ausgangsgeschichte muss man so hinnehmen und ist dadurch die größte Stärke wie auch Schwäche, weil es ist so ein frischer Ansatz in der Erzählung, ein netter Genre-Mix. Gleichzeitig muss man das natürlich auch aufpeppen. Das macht hier der Regisseur mit dem Vorwand der Geschichte, dass die Unterschicht sich halt erhebt gegen die Oberschicht. Ja. Es kommt zu Kampfszenen, die aber relativ prominent halt inszeniert sind. Und diese ganze Parabel, die du gesagt hast, geschlossenes System, Oberschicht, Unterschicht, Hierarchien. Es kommt auch noch so ein bisschen Medienkritik. So ein bisschen, wie erzieht man Leute in ein, also kleine Kinder, in ein totalitäres System hinein?
Auch mit Propaganda.
Mit teilweise religiösem Touch. Auch angerissen, ist aber alles nur so Nebenschauplatz. Und und auch die Geschichte mit, was die Unterschicht dann vorher gemacht hat, wo Kurt es sich dann zum Schluss noch so ein bisschen outet und von erzählt, das kommt mir auch ein bisschen zu kurz. Können wir das denn noch irgendwie als Fazit verpacken nochmal von deiner Seite auch?
Ich möchte übrigens nur noch anmerken, wenn ihr den Film schaut, ich habe mich die Frage gestellt, haben die kein Thermometer eigentlich?
Inwiefern?
Ein Außenthermometer.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Offensichtlich nicht.
Warum?
Dabei möchte ich es jetzt einfach nur belassen.
Just
saying.
Okay.
Du hast mir eine Frage gestellt gerade, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ob du das nochmal fazittechnisch für dich zusammenfassen möchtest?
Ja, also wie gesagt, jetzt so subjektiv haben wir gefühlt kein gutes Haar am Film gelassen und trotzdem gefällt er mir eigentlich relativ gut tatsächlich. Also das liegt aber auch daran, ich kann es nicht mal sachlich erklären, warum ich dem Film so viel Vorcredit gebe oder über so viel hinweggucken kann, um mich einzulassen auf das, was er denn vermitteln möchte, was er mir sagen möchte. Irgendwie tue ich das bei dem.
Mhm.
Und das habe ich eingangs gesagt, ist der größte Pluspunkt. Und das, finde ich, macht den Film toll. Und künstlerisch interessant auch anzuschauen, handwerklich zum Großteil. Aber wie gesagt, es ist halt eben eine Sache, dass man sich halt wirklich darauf einlassen muss, viel aktiver drauf einlassen muss als vielleicht bei anderen Filmen, wo es einem vielleicht auch leichter fällt.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn man das kann, dann kriegt man halt auf jeden Fall einen sehr interessanten Film geboten, der so visuell aufwendig ist, sehr solide geschauspielert ist, finde ich, zwei, drei coole kleine Twists hat auch und eben manche würden sagen, gut, dass er so ein bisschen Mainstream-Charakter hat, wo er dann so die tiefschürfenden Fragen mit rein verwebt. Wir haben jetzt ja, glaube ich, festgehalten, dass er den Spagat nur so bedingt gut hinkriegt. Ne? Ja,
das ist so ein Männerspagat, so ein Ungelenker.
Ja, so ein bisschen. Aber aus meiner Sicht schon eigentlich eine Empfehlung, sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, weil es gibt gefühlt nichts Vergleichbares.
Nee, ich sag auch, also dieser neue Ansatz gibt eine gewisse Frische, man hat einen super tollen visuellen Stil, auch, wie gesagt, fast zu kurz gekommen, die Schauspielregeln, auch gerade Tilda Swinton etc. pp. Geben da eine richtig gute Performance ab, also kann man sich gut antun und die Kampfszenen, auch wenn sie so stilisiert sind, ergeben trotzdem eine cool choreografierte Show, das muss man einfach sagen. Und für mich, wie gesagt, wer an der Grundidee gefallen findet, für den bringt Snowpiercer halt frischen Wind in dieses postapokalyptische Action-Genre. verfällt aber teils in zu stilisierte Kampfszenen ab. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, wenn man noch ein, zwei Kröten, die wir gerade genannt haben, schlucken kann, was ja schon Meckern auf mittelhohem Niveau ist, dann kann man da, glaube ich, einen schönen Abend mit verbringen.
Ja, ich würde auch sagen, also lasst euch eher vom Film berieseln und wenn er über den Film nachdenkt, denkt nicht über die Handlung an sich nach, sondern tatsächlich über was er vielleicht, ne, also geht 2, 3 Flughöhen rüber, was der Film aussagen soll, und ich glaube, dann kann man damit einigermaßen viel Spaß haben, tatsächlich.
Habt ihr den denn vielleicht schon gesehen oder sagt ihr jetzt, da habe ich eine Meinung preiszugeben? Dann, wie immer, würden wir uns über einen Kommentar freuen, am besten direkt auf YouTube. Drückt da die Glocke auf unserem Kanal, damit ihr auch kein Video mehr verpasst, und schreibt direkt einen Kommentar unter dieses Video. Ansonsten
könnt ihr uns auch auf den sozialen Medien folgen, denn wir machen ja auch wieder eine Update-Folge nächste Woche. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, oder einen Reminder haben wollt, wann genau die dann jetzt verfügbar ist, weil ihr es vielleicht doch vergesst, es ist natürlich Donnerstag 20 Uhr, aber es soll Leute geben, dann könnt ihr uns auf den sozialen Medien folgen unter NSRT Podcast oder und gerne auch den Hashtag NSRT Podcast benutzen. Und welche sozialen Medien liefern wir denn?
Und das sind zum Beispiel Instagram, Twitter und Facebook, genau in dieser Reihenfolge. Gerne liken, kommentieren und alles gut finden.
Ganz genau. Und wenn ihr uns gut findet, ist natürlich auch möglich, diversen Merchandise zu kaufen in unserem Store. Ich gebe hier nicht auf und bedanke mich bei dir für die Review. Ich fand's, wusste natürlich nicht, wie du ihn findest. Und
wir sind wieder relativ
dummerweise
gleich
sind wir wieder einigermaßen d'accord. Vielleicht findet sich auch irgendwas noch. Vielleicht müssen wir es auch mal demnächst aktiv forcieren, dass wir hier mal aufeinandertreffen. Und genau, ansonsten hast du schon ein anderes Special irgendwie quasi schon jetzt ins Leben gerufen.
Angeteasert.
Haben auch nicht drüber gesprochen, aber das wird schon. Ich sag trotzdem erstmal vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Ja, hast dir wie immer wieder viel Mühe gegeben. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuschauern hat es auch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eben solches.
Alles weitere in den Video- oder Podcast-Beschreibungen.
Das
Details,
sowieso.
Links, etc. pp.
Prima, prima. Dann, wie gesagt, Dankeschön und bis nächste Woche. Wir sind raus.
Ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.